Wir waren 6 Wochen eingesperrt. Es war wie im Gefängnis. Bader Meinhof war im Gespräch, dass wenn du zur Toilette gegangen bist, da stand da ein Soldat mit einem Gewehr, Maschinengewehr. Da hatte man wirklich Angst. Das war nicht einfach. Wenn es irgendwo spaßig wurde, da war ich der Erste, der dabei war. Wir haben auf der Tribüne gesessen. Dann ist noch Whisky-Cola getrunken worden. Und da hat auch Alkohol eine Riesenrolle gespielt. Ich weiß gar nicht, wo der Alkohol hergekommen ist. Aber der war also automatisch irgendwie da. Da ist auch viel getrunken worden. Und deshalb habe ich auch ein paar Dinge gemacht, die man gar nicht machen darf. Weißt du, so. Ich bin immer weggegangen, bin aber erst morgens wiedergekommen. Da war eine Party, ich kannte die Leute ja auch alle ganz. Da muss man sich mal vorstellen, während der Fußballweltmeisterschaft wegzugehen. Also das war der Wahnsinn. Heute sagt mein Enkelkind, du bist eine Legende. Ich weiß gar nicht, von wem der das hat. Und das ist mir peinlich. Ich war immer der Meinung, Legenden sind tot. Mir tut das so weh. Du hast die Leute ja nur fit gesehen. Du hast die Leute nur auf dem Spielfeld gesehen. Da war man so überrascht, wenn es hieß, dem geht es schlecht oder der ist gestorben und. Also grausam finde ich das. Na, darf ich gar nicht dran denken.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive WM Spezial. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag während der kompletten WM mit ehemaligen Weltmeistern und Weltmeisterinnen, um zu verstehen, wie sie es geschafft haben, den krassesten Titel zu gewinnen, den es im Fußball gibt. Unser heutiger Gast ist Helmut Kremers. Helmut gehört zu den Weltmeisterhelden von 1974 und hat an der Seite von Legenden wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Uli Hoeneß ganz Deutschland in Fußball-Euphorie versetzt. Wir sprechen über diese unglaublich angespannte Lage damals, über Bombendrohungen in der RAF, dieses legendäre Spiel der Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR und über sein bis heute zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Titel. Und gerade zum Ende hin, da wird's auch nochmal super emotional. Und ich finde das gar nicht selbstverständlich, dass jemand aus seinem Jahrgang sich hier einfach hinsetzt und nicht nur einen auf coolen Ex-Profi macht, sondern sich auch von einer verletzlichen Seite zeigt. Helmut ist super ehrlich, hat unfassbar viele Anekdoten. Hier und da sind wir auch ein bisschen links und rechts des roten Fadens unterwegs. Ich find's super authentisch. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen lieben Dank euch. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge Deep Dive WM Spezial mit Helmut Kremers. Wir sind mittendrin in der WM. Es gibt super viele Neuerungen. 48 Teams, ein 16. Finale, Hydration Breaks bei 19 Grad im Schatten. Ist das was, womit du noch so ein bisschen fremdelst oder sagst du, nee, gefällt mir eigentlich ganz gut die ganzen Neuerungen?
Nein, gefällt mir nicht alles gut, also in keinster Weise. Sinnvoll ist es, wenn es also richtig heiß ist, dass man mal so eine Trinkpause macht, aber das muss man nicht permanent machen. Das, ja. Und wie man das so sieht, ist das doch Folgendes, dass die Trainer ihr Glück dennoch suchen, um die Mannschaft einzustellen und. Also ich halte das für Blödsinn.
Es gibt ja, also bei euch war das ja 74 nochmal auch ein ganz anderer Turniermodus, keine 48 Mannschaften, sondern 16. Da gibt es ja viele Fußballpuristen, denen wirklich jetzt auch das Herz blutet, weil die einfach sagen, nee, das ist zu viel Kommerz und zu viel Show und was der Infantino da macht. Ist das was du nachvollziehen kannst oder weil du selber ja auch in der Manager- und Präsidenten- und Funktionärsrolle warst, dass du schon auch sagst, nee, ich verstehe das, man will ja auch Geld verdienen mit dem Fußball und das ist auch legitim, man muss mit der Zeit gehen.
Ja, das ist also wirklich legitim, aber Infantino hast du angesprochen, da darf ich nichts drüber Schlechtes sagen, der schickt mir immer eine Weihnachtskarte und eine Geburtstagskarte. Da muss ich immer lernen, obwohl ich den nicht leiden mag. Ne? Ja. Aber da, ich weiß gar nicht, wo der mich hat kennengelernt, aber höchstwahrscheinlich wird das automatisch gemacht irgendwie.
Naja, du bist Weltmeister von 1974, ne? Dem kann man mal eine Karte schreiben.
Ich bin nicht Weltmeister von 1974. Ich sag allen Leuten, die hingehen und sagen, also Weltmeister, nee, ich habe mit der Weltmeisterschaft habe ich nichts zu tun gehabt. Also in keinster Weise. Das muss man sich denn mal vorstellen. Wir Ersatzspieler haben ja noch nicht mal auf der Bank gesessen. Wir haben auf der Tribüne gesessen. Ja. Ne? Und wenn man wird hier angemacht, dann ist noch Whisky-Cola getrunken worden. Ja, weil wir ja keine Chancen hatten. Ne? Ja, ja. Also das ist teilweise ist das ja fürchterlich zur Sache gegangen.
Oh, da bin ich jetzt ganz gespannt, weil das ist nämlich der Punkt, du sagst immer, das hast du auch schon in anderen Interviews gesagt, nein, ich hatte nichts mit dieser Weltmeisterschaft zu tun. Okay, auf dem Spielfeld vielleicht nicht, aber im Gegensatz zu uns, und spreche, glaube ich, für ganz viele Generationen, die dich noch kennen, du warst ja dabei. Wir waren ja alle nicht dabei. Aber lass uns, bevor wir da ganz tief reinsteigen, okay. lass uns gerne noch mal kurz im Hier und Jetzt bleiben, weil ich finde, also meine erste WM, die ich so richtig mitbekommen habe, war 2006. Seitdem hat sich schon wahnsinnig viel getan, was Tempo angeht auf dem Spielfeld, was Qualität angeht. Jetzt hast du ja noch mal einige mehr als ich miterlebt. Wie blickt ein Weltmeister von 74 auf die Jungs heute, auf den Sport, auf den Fußball heute?
Ich schaue mir die Spiele an, also nicht alle. Aber teilweise ist mir das also zu langweilig. Da passiert so wenig. Also ich sehe oftmals, dass nur quer gespielt wird, aha, Ballbesitz und. Und das ist für mich also schwer zu ertragen.
War das bei euch noch mehr Tiki-Taka und langer Ball und nach vorne und hau drauf, oder?
Ja, wenn wir so wenig Fußball spielen konnten, mussten wir lange Bälle schlagen und draufgehen und machen und tun. Das ist gemacht worden, sonst wären wir ja auch nicht Weltmeister geworden. Aber das haben wir alles dem Franz Beckenbauer zu verdanken.
Dann lass uns mal genau in diese Zeit zurückgehen. Du hast gerade auch schon Franz Beckenbauer angesprochen. Es gibt um ihn, um euch, um diese ganze Weltmeisterschaft im eigenen Land 1974 so viele Mythen und Legenden. Vielleicht können wir da mal einfach mit jemandem...
Ja, wir fangen mal an mit der Prämie, die wir kriegen sollten.
Bitte, dann lass ich es einfach mit der Fragerei erzählen.
Ja, und dann haben wir gesagt, wir möchten das und das haben. Ich glaube, 100.000 oder 70.000, ganz konkret weiß ich das nicht. Und da gab es den Streit. Jupp Derwall war Co-Trainer, der kam zu uns hin und sagt, das ist das Allerletzte. Der Helmut Schön, der liegt oben im Bett, der kann nicht mehr und. Und der Höttges hat noch zu ihm gesagt, du grauer Elch, was willst du denn hier? Nein. Und dann ist ja abgestimmt worden, wer ist dafür, hier zu bleiben und wer ist dafür, nicht zu spielen. Mhm. Und da ist das ausgegangen, rate mal.
Naja, ich
würde... 11-11.
Ja, perfekt.
11 waren dafür, nach Hause zu gehen, 11 waren dafür, die Fußball-Weltmeisterschaft zu spielen. Und da hat auch Alkohol eine Riesenrolle gespielt. Ich weiß gar nicht, wo der Alkohol hergekommen ist. Mhm. Aber der war also automatisch irgendwie da. Da ist auch viel getrunken worden. Und dann haben wir uns ja nachher irgendwann geeinigt. Mhm.
War das schon in Malente?
Das war in Malente,
Okay. Weißt du denn, wie, also nur, dass wir deinen Weg nach Malente hin überhaupt ein bisschen nachvollziehen können. Du hast ja noch einen Zwillingsbruder, Erwin, der hat schon etwas vor dir in der Nationalmannschaft angefangen, so ein gutes halbes Jahr vor dir. War der auch jemand, der dir so ein bisschen die Tür öffnen konnte bei Helmut Schön, dass er gesagt hat, du, ich kenne da einen ganz gut, hat eine ähnliche körperliche Konstitution, ähnliches Mindset wie ich. Lass ihn auch mal spielen, oder wie kam das?
Das sagen ja viele und sagen so, wenn du nicht den Erwin gehabt hättest, deinen Bruder, wärst du nicht Nationalspieler geworden und all solche Dinge. Aber die muss man ja ertragen, das ist ja...
Nee, aber es ist ja eine Frage, ob er irgendwie helfen konnte.
Also der spielte ja auch auf der linken Seite, links außen. Ich spielte linker Verteidiger, hat man also früher gesagt, nur auf der defensiven Seite gespielt. Und wenn ich natürlich die Möglichkeit hatte, meinen Zwillingsbruder anzuspielen, habe ich das ja auch gemacht. Ne? Ja. Und umgekehrt genauso. Und wir haben uns sensationell verstanden auf dem Fußballplatz, so auch privat. Also sag ich mal, wie wir uns verstehen, das kann man nicht glauben. Das ist die einzige Sensation. Und also da liebe ich meinen Zwillingsbruder über alles.
Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Wie, also du bist dann da mit reingekommen, dann hat dich Helmut Schön auch ein paar Freundschaftsspiele machen lassen. Mhm. Wann war denn klar oder wie hast du denn erfahren, dass das jetzt auch mehr wird und dass du auch tatsächlich zur WM mitfahren würdest?
Ja, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht mehr.
Das ist das, total schön, die Ehrlichkeit.
Wie das passiert ist. Also ich gehe mal davon aus, dass der über Schalke das gemacht hat oder mich angerufen hat, gab es da schon Telefone. Ja. Handys gab es nicht. Und so ist das zustande gekommen. Mhm. Ne? Aber ich habe mich auch nie so richtig wohl gefühlt in der Nationalmannschaft. So, da spielten ja nur, sag ich mal, Leute Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Wir hatten ja eigentlich keine Chancen. Und deshalb habe ich auch ein paar Dinge gemacht, die man gar nicht machen darf. Nicht so. Ich bin immer weggegangen und spazieren gegangen und bin aber erst morgens wiedergekommen.
Es waren lange Spaziergänge.
Es waren lange Spaziergänge. Aber das ich habe Spaß gehabt, weil ich ja auch danach wusste ich, du hast hier keine Chancen. Der Jupp Derwall hat mich gesehen. Bin ich nach Hause, so halb sechs, 6 Uhr.
Während ihr schon im Trainingslager immer
leider. Ja, sicherlich. Ne?
Da muss aber weit gelaufen sein auf deinen Spaziergängen, bis da mal irgendwann eine
Kneipe kam. Nee, wir haben ja auch die Polizei gehabt, die hatten ja so VWs, da haben wir uns reingesetzt oder ich bin da auch mit gefahren. Und dann nachher irgendwie angerufen, aber du konntest ja auch nicht jeden erreichen. Ja. Und deshalb war das schon schwierig, da richtig weiterzukommen. Aber hat er mich erwischt. Ja, und hat zu mir gesagt, also pass mal auf, ich sag keinem was, kannst dich auf mich verlassen und. Ich sag, das finde ich aber nett, danke. Und jetzt waren, sag ich mal, 2 Stunden später war Frühstück und da komme ich da an und da saßen ja immer die ganzen Leute vom DFB, begrüßen uns mit Handschlag und da wusste ich schon, als die mich gesehen haben, da stimmt irgendwie was nicht. Ne? Also da wird der Jupp Derwall mit Sicherheit etwas gesagt haben oder mich ja, in die Pfanne gehauen.
Aber das ist ja, okay, aber du musst uns jetzt schon, also wenn du jetzt schon damit anfängst, wo warst du denn da bei deinen Spaziergängen?
Ja, ich war eingeladen. So, man hatte mich eingeladen, ich sah auch nicht schlecht aus. Und dann sind wir weggegangen, so ein bisschen geredet, da war eine Party, ich kannte die Leute ja auch alle ganz schön, muss man sich mal vorstellen, während der Fußballweltmeisterschaft wegzugehen.
Das ist irre.
Also das war der Wahnsinn. Und ja, bitte.
Nee, aber es scheint mir ja so, als wären sowohl du als auch dein Bruder Erwin ein bisschen auf Krawall gebürstet gewesen zu sein.
Ja, mein Zwillingsbruder, der hat solide gelebt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er hat keinen Alkohol getrunken, der hat nicht geraucht und gemacht und vorbereitet. Ne? Und ich habe auch sehr gerne trainiert, aber wenn es irgendwo spaßig wurde, da war ich der Erste, der dabei war. Ne? Leider.
Naja, also leider. Er durfte ja, obwohl er ja eigentlich schon vor dir in der Nationalmannschaft war, erst gar nicht mitfahren, weil er im letzten Bundesligaspiel vor der Weltmeisterschaft erstmal den Schiedsrichter sowas von beschimpft hat, dass der DFB gesagt hat, gut, von einer Nominierung distanzieren wir uns jetzt vielleicht erstmal.
Ja, ich war verletzt, das war das letzte Spiel in Kaiserslautern. Ja. Und wer schon mal in Kaiserslautern gespielt hat, der weiß, wie da getreten wird. Also das unglaublich. Mein Zwillingsbruder ist getreten worden. Ich habe das also von der Tribüne aus beobachtet. Ja, und dann ist er wieder gefault worden und dann hat der Schiedsrichter gesagt, war nichts und. Und da ist der ausgeflippt. Ne? Der ist also wirklich 85 Minuten oder wie lange ist der getreten worden? Darf man das sagen, was er zum Schiedsrichter gesagt hat?
Ja, bei uns darfst du alles sagen.
Ja, also normalerweise darf ich das nicht sagen, aber ja, ich sage das mal. Der zu ihm gesagt, immer du blöde Sau, das war ein Foul. Ne? So, und der Schiedsrichter wollte ihm noch eine Brücke bauen und sagen, also ich glaub schon, aber es muss nicht sein, also ich weiß auch jetzt nicht. Und hat er gesagt, brauchst du gar nicht so kompliziert zu machen, du bist einfach doof.
Ne? Okay.
Und dann wussten wir ja auch gar nicht, was jetzt passiert, ne? Dass der gesperrt worden ist, haben wir alle gedacht, Mensch, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Ne? So, man geht ja eigentlich nach dem Leistungsprinzip und. Aber leider hat er die Fußball-Weltmeisterschaft nicht mitgespielt.
Wie war das denn für dich? Weil du hast uns ja gerade schon so schön gesagt, was er dir auch bedeutet. Und ihr seid ja auch zusammen auf die Welt gekommen, so ihr habt alles miteinander gemacht.
Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern.
Nee, das ist ja auch nicht vorzuwerfen. Ja. Aber wenn man alles miteinander immer gemacht hat, ihr habt ja, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, ihr habt ja auch zusammen die Vereine gewechselt, so. Also ihr wart ja wirklich wie eines. Wie ist es denn, wenn er dann auf einmal nicht dabei war? Weil er war ja eigentlich der immer dabei
nee,
war.
Nee, das war noch nicht mal komisch. Also wir hatten ja dann auch die Zeit, uns mal auszusprechen. Es gab ja auch Telefon, der war im Urlaub. Und dann haben wir regelmäßig, wir telefonieren heute noch jeden Tag. Ich kann dir mal sagen, wie das Gespräch abläuft. Ne? So, er ruft an oder ich rufe an, also immer am späten Nachmittag oder abends. Und dann sagt er zu mir, wie geht's denn? Ja, alles klar. Gut, okay. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und dann hat meine Schwägerin gesagt, ja, immer, also wie telefoniert ihr denn? Ja, ich sag, jeden Tag telefonieren. Jeden Tag telefonieren wir.
Aber habt ihr das auch, weil das habe ich, ich meine, ich habe keine Zwillingsgeschwister, ich kenne nur ein paar und da ist ja immer dieses Stereotyp, dass man auch ähnliche Sachen fühlt oder man gleich spürt, wenn es dem anderen nicht gut geht. Und da kann er auch ganz weit weg sein.
Ich weiß genau, was der erzählt. Wenn der jetzt hier sitzen würde und mitreden würde, wüsste ich genau, welche Antworten er gibt, was er sagt und was er denkt, weiß er von mir, ich umgekehrt auch.
Wahnsinn, ja. Weißt du, hast du gelernt das über die Jahrzehnte, ne?
Ja, ja.
Wahnsinn. Super. Also nur für euch auch zu Hause, die Idee war auch tatsächlich, dass ihr zu zweit kommt. Er ist jetzt gerade noch auf Mallorca, wir schicken aber liebe Grüße.
Ja.
Und vielleicht kriegen wir es ja nochmal irgendwann zu dritt hin. Habt ihr denn nochmal irgendwann nach der WM drüber gesprochen? Weil du hattest ja dann diesen Weltmeistertitel, hattest zwar nicht gespielt, aber hat ihn das irgendwie mal angefasst, dass er da nicht dabei sein konnte?
Gab's nee, überhaupt nicht. Egal. Also das wäre natürlich schöner gewesen, wenn er Weltmeister geworden wäre. Und der Bernd Hölzenbein hat sich ja immer bei meinem Zwillingsbruder bedankt, auf allen Fäden, wo wir waren. Dafür ist der in die Mannschaft gekommen und hat sich bedankt. Aber mein Zwillingsbruder hatte das Thema auch mal angesprochen und war dann der Meinung, er hätte auch von seiner Prämie was abgeben können. Aber das hat der Hölzenbein nicht gemacht.
Nimm uns gerne nochmal mit rein in dieses Turnier. Weil wir waren jetzt gerade quasi schon beim Ausgangspunkt, als du schon Weltmeister warst. Aber lass uns noch mal vorne beginnen. Was für eine Bedeutung hatte das denn, dass es auch die WM im eigenen Land war, weil ich kenne es von allen Generationen, die 74er WM in Deutschland, die 2006er WM oder 88 und dann 24 bei den Europameisterschaften, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, das war für jeden, der da so in seiner Kindheit oder Jugend das miterlebt hat, schon was extrem Besonderes.
Das hat also auch eine sehr, sehr große Bedeutung gehabt. Sage ich mal, heute sagt mein Enkelkind, du bist eine Legende. Ich weiß gar nicht, von wem der das hat. Und das ist mir peinlich, ne? Wenn er, ja, sicher ist mir peinlich, wenn er dann hingeht und der Kleine, der liebt Fußball ohne alles, sagt zu den Leuten, ich spiele auch Fußball und mein Opa, der hat eine Fußball-Weltmeisterschaft mitgemacht und. Dann sag ich, Ruhe. Das ist mir peinlich. Ich habe doch da nichts mit zu tun gehabt, ne?
Also, ich glaube, ganz viele so aus meiner Generation, aber auch den Generationen davor, die können gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, in was für einer Zeit diese WM stattgefunden hat. Vielleicht, da würde ich dich einmal drum bitten, kannst du uns nochmal so ein bisschen dahingehend zurücknehmen, als dass das ja auch einfach geopolitisch völlig, völlig irre war, ja.
Da war auch Baader-Meinhof war im Gespräch, dass, wenn du zur Toilette gegangen bist, da stand da ein Soldat mit einem Gewehr, Maschinengewehr. Also das war also unheimlich schwierig teilweise zu ertragen. Ne? Und das war ja eine Zeit in Deutschland, da hatte man wirklich Angst. Mhm. Also, und das hat man auch selbst gespürt bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn wir so bewacht worden sind, sind da auch mal Anrufe gekommen, die nicht in Ordnung waren. Und das war nicht einfach.
Das war hochpolitisch. Es gab Bombendrohungen der RAF, Baader-Meinhof-Komplex aus Großbritannien, von der IAA. Es gab innerhalb Deutschlands Proteste, Demonstrationen gegen das Militärregime in Chile.
Chile, ja.
Und dann hatte man auch noch dieses innerdeutsche Duell da irgendwie vor sich. Also das, wie blickst du dann darauf, wenn heute Turniere so politisiert werden, wie zum Beispiel Katar boykottieren Menschenrechte, Trump, Idiot, Menschenrechte boykottieren, wenn ihr in der eigentlich höchst politischsten Zeit Fußball gespielt habt?
Ja, da war man ja auch, sage ich mal, jünger, hat nicht so sehr darüber nachgedacht. Mhm. Wir wussten schon, was alles passieren kann. Aber das hat uns nicht gehindert, daran zu trainieren, sich vorzubereiten, versuchen, gut zu spielen. Mhm. Also das ist total durchgegangen.
Okay. Wie habt ihr das, du hast jetzt gerade schon von dem Polizisten mit dem Maschinengewehr an der Toilette patrouillierend gesprochen, wie hat man das sonst noch so gemerkt? Weil ihr wart ja wirklich, natürlich auch durch
die Ereignisse. Ja, die Polizisten, die waren ja happy, ne? Die sagt, die haben alle gesagt, Mensch, war das schön mit dir. Ne? Du bist der Einzige, der mit uns mal redet und ja. oder ein Bier trinkt. Ne? So, so war das. Ja. Naja, ich sag, also ich bereite mich jetzt heute für euch vor und na. Aber so Geflax, aber das war nett. Die waren hilfsbereit.
Wie groß war diese Angst, weil man ja auch 72 da vor München das Attentat hatte, dass da irgendwie was passieren könnte? Weil nur von den Bildern, die ich gesehen habe, ihr wart ja wirklich systematisch abgeschottet von der Welt.
Ja, ja, ja. Wir waren 6 Wochen eingesperrt. Es war wie im Gefängnis. Also für mich grausam.
Wie kommt man da mit der Birne klar, dass man nicht wirklich komplett verrückt wird, wenn man da, weil ich meine, ihr hattet so kleine Zimmerchen, wirklich wie im Gefängnis, 6 Quadratmeter groß. Mhm. Viel war da nicht. Sehr spartanisch.
Ja, mein Kollege in meinem Zimmer war der Bernd Hölzenbein. Mhm. Und vom Bernd Hölzenbein kommt auch nicht viel. Ne? So. Und ich glaube, das ist ja ein Hesse und Hesse lachen ja nicht so gern.
Nein, du bist die rheinländische Frohnatur.
Der Grabowski ja auch. Ne? Mhm. Aber leider sind die verstorben. Aber sind immer, sage ich mal, mit mir mal losgezogen, um Spaß zu haben. Ne? Mhm. Und das war also für uns auch nicht einfach. Und der Bernd Hölzenbein, das war ja ein Zweibettzimmer. Und wenn wir irgendwie was bekommen haben, ich habe alles dem Bernd Hölzenbein geschenkt. Ich wollte gar nichts haben, aber da war so viel zu tragen und weggegeben.
Was habt ihr da bekommen?
Ja, weiß ich nicht. Bälle oder was auch immer. Und Trainingsanzüge, Schuhe. Ja. Da kam ja einiges zusammen.
Es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe. Das hat, glaube ich, Horst-Dieter Höttges mal erzählt. Stimmt es, dass Sepp Maier mal in den Koffer von einem der Teamkameraden geschissen hat? Ich habe es so gehört.
Ja, das war aber nach der Fußball-Weltmeisterschaft.
Achso, das war nicht in Valencia?
Nee, haben wir in Berlin gespielt, gegen wen auch immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat er wirklich eine beschissene Hose aufgehängt in der Kabine und hat gesagt, ja, wer war das denn hier? Ne? Da bin ich sofort rausgelaufen, als ich das gesehen habe.
Aber sind das nicht, also solche Streiche, und da gibt es ja gerade von Sepp Maier unzählige.
Ja, nee, Sepp ist ja unfassbar gut.
Ja, ich denke mir, aus eurer Perspektive, wenn man solche Sachen gemacht hat und dann gleichzeitig heute mitbekommt, sind das ja auch schon seit Jahren so ein Phänomen, das sich durchzieht, dass junge Spieler in Interviews zum Beispiel und so weiter, die trauen sich wirklich nichts mehr zu sagen. Und man versteht es auch, weil sie sofort mit der Keule
einen drauf. Wir haben uns gestritten. So. Also mein Zwillingsbruder und ich, wir haben uns ja nichts gefallen lassen. Ja. Wir hatten permanent Ärger mit den Vorständen und mit den Trainern. Ja. Was hatten wir für blinde Trainer? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Unfassbar.
Aber wie guckt ihr denn auf diese jungen Generationen, die sich ja schon sehr verstecken müssen und sehr mit ihrer Meinung hinterm Zaun halten müssen, einfach um keinen drauf zu bekommen? Weil ich würde mir, glaube ich, an deiner Stelle denken, Alter, seid ihr spießig geworden? Was ist mit euch?
Ja, manchmal denkt man ja auch so. Ne? Ja. Und die haben es ja auch schwer, sag ich mal. Die verdienen ja relativ viel Geld und die werden angesprochen. Und also wir konnten ja, deshalb sage ich das ja, wenn man das einem erzählt, dass man bei der Fußballweltmeisterschaft mehrmals weg war. Ne? Ja, das kann doch keiner glauben, so etwas. Ne? Habe ich vorher auch gedacht.
Gut, es gibt heute natürlich auch Handys. Jeder würde sofort gefilmt werden. Wenn sich jetzt heute ein Voltemade rausschleichen würde nachts, dann wäre das natürlich, würde es gleich um die ganze Welt gehen und ja, die ganzen Sponsoren abspringen wahrscheinlich.
Nee, da sieht die Welt heute anders aus.
Jetzt hat gerade vor einer Weltmeisterschaft damals gab es ja so gewisse Rituale, die mussten sein, die gibt es heute nicht mehr. Olaf Thun war auch schon in unserem WM-Spezial da. Der hat gemeint, er vermisst das Singen so sehr. Er hätte das so toll gefunden. Das gab es ja noch bis in die 90er Jahre rein, dass die DFB-Mannschaft davor einen Song machen musste. Ja. Also er fand das super. Ganz viele andere, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das war die größte Scheiße überhaupt und das ist ihnen total peinlich. Wie stehst du heute zu eurem Song damals?
Wir haben ja selbst Musik gemacht. Ne? Wir haben ja selbst
die Cremas.
Ja, sicherlich. Ja, sicher, ja. Logisch. Wir waren also überall hatten wir Auftritte und deshalb hatte ich dann überlegt, sollst du weiterhin Fußballspieler bleiben oder möchtest du lieber Sänger werden? Ne? Also ich wäre bald deutscher Schlagersänger geworden. Ja, ja, genau.
Also nur, damit wir das für die, die uns jetzt zuhören und nicht wissen, worüber wir sprechen. Aber ich meine, also das ist ja wirklich so. Du und Erwin, ihr hattet eine Gruppe parallel noch, die Cremas. Ihr habt vom Vater von Vicky Leandros einen Song produziert. Ihr habt das Mädchen meiner Träume.
Das Mädchen meiner Träume.
Und ihr seid auf Platz 44 damit gechartet. Also das war schon richtig gut.
Ja, bei Radio Luxemburg haben wir, ich glaube, da waren wir Dritter.
Ja.
Da war Elvis Presley hinter uns.
Das ist Wahnsinn.
Ja, also eine große Rolle hatte auch der Frank Elstner gespielt. Der Frank Elstner ist unser Freund schon seit tausend Jahren. Und der hat das eingestiegen und hat gesagt, komm, ich würde das auch mal gerne machen, ob das funktioniert und. Ja, und dann sind wir ja auch mehrmals aufgetreten. Und das war auch erfolgreich. Ja. Ne? Mein Zwillingsbruder wollte das gar nicht. Ne? Den habe ich reingeschubst.
Wir merken schon, du warst richtig das Partytier. Du hattest richtig Bock auf solche Sachen. Dann lass uns wirklich gerne mal übers Turnier selber sprechen. Ihr habt gegen Chile und Australien, das waren eure ersten beiden Spiele, das hat alles ganz okay geklappt. Die Fans waren teilweise nicht so zufrieden, aber ihr seid durchgekommen. Und dann kam dieses bis heute legendäre Spiel BRD gegen DDR. Und das ist ja schon was, das fühlt sich, wenn man das so hört, nach sehr viel mehr an als nur einem Fußballspiel. Weil das ist ja schon sehr so Kampf der Systeme irgendwie. Du hast den bösen Imperialisten in Anführungszeichen gegen den bösen Kommunisten. Und du hast diese ganze Symbolik, die diesen jungen Menschen dort übergestülpt wird, die ja eigentlich nur Fußball spielen wollen. Wie habt ihr das wahrgenommen damals?
Gar nicht. Na, wir wussten nur, dass der Helmut Schöner hinterher war, aber da hat sich, das war's. Okay. Na, also das war ein ganz normaler Vorgang, wo immer sich umziehen, warm laufen und Fußball spielen. Na?
Das heißt wirklich dieses ganze Narrativ, weil ich kenne es halt auch nur aus Dokus, ne? Das heißt, das war wirklich durch die Medien mehr oder weniger erzeugt. Und
ja, sicher, nicht durch uns.
Okay. Für euch war es ein ganz normaler Fußball-Nachmittag.
Ja.
Wahnsinn. Hat man bei Helmut Schön auch gemerkt, weil er kam ja ursprünglich aus Sachsen, dass das bei ihm auch nochmal irgendwie eine andere Bedeutung hat?
Für den war das Schlimmste, dass wir verloren hatten. Da war der Stinke sauer drüber. Ich glaube, da hatte sie auch zwei Tage eingesperrt. Den haben wir also gar nicht gesehen. Aber das war ein Weckruf, ne? das Spiel.
Habt ihr sie sportlich aber unterschätzt? Weil ich meine, sie waren 1972 Bronzegewinner. Ganz viele von den Jungs aus dem DDR-Team waren von Magdeburg. Die haben kurz davor noch den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Also man hätte ja eigentlich so rein zahlenmäßig schon gewusst, die können schon gegen den Ball treten.
Ja, sicherlich. Die sind mit Sicherheit nicht aufs Spielfeld gegangen und haben gesagt, so, die machen wir nieder, die können nichts oder wer weiß, wo die spielen. Und nee, das, also eine ganz normale Vorbereitung ist nichts Großartiges passiert.
Wie hast du dieses legendäre Sparwassertor in der 78. Minute mitbekommen?
Ja, ich habe es gar nicht gesehen, dass das der Sparwasser war. Wir haben uns ja auch auf der Tribüne, haben wir ja auch was getrunken und dann haben wir auch uns intensiv unterhalten mit vielen Menschen, die uns sehen wollten, sprechen wollten. Mhm. Und das habe ich gar nicht so wahrgenommen, das Tor. Ich weiß nur, dass der Berti da reingerutscht ist und der Horst-Dieter Höttges.
Ne? Alle ein bisschen rumgerutscht,
ja. Und dann hat der Franz ja durchgegriffen. Ne?
Ja. Wie war denn danach die Stimmung so? Weil, also davor war sie ja schon gerade von Fanseite nicht besonders gut, weil ihr wart amtierender Europameister, seid nicht so ganz, konntet nicht ganz die Erwartungen erfüllen, wie man es von euch eigentlich sehen wollte, dass ihr wirklich souveräne Siege auch gegen Chile und Australien einfahrt. Und dann bist du auf einmal noch gegen die DDR. Verlierst du dann auch noch? Ich glaube, das ist jetzt nicht gerade ein Stimmungsbooster gewesen in dem Sinne, oder?
Ja, das da hat keiner gelacht. Ne? Die haben auch teilweise an den Helmut Schön gedacht, was ich also wirklich für gut empfunden habe, dass man den Trainer genommen hat, gesagt, es geht weiter und, tut uns leid, was wir hier abgeliefert haben heute. Und damit hatte man da was zu tun.
Jetzt seid ihr ja als Gruppenzweiter da weitergekommen und nur kurz für den Kontext, damit das war ja wirklich komplett anders, der Turniermodus damals. Also heute hast du eben diese K.O.-Runde, die ist vielleicht spannender. Ich wiederum bin Fan von diesen Finalrunden, die ihr damals gespielt habt, weil ihr hattet 16 Teams, jeweils die Gruppen ersten und zweiten sind weitergekommen, dann hattest du noch 8 und 2 Finalgruppen. Ihr seid dann in einer Gruppe mit Schweden, Jugoslawien und Polen gelandet. Und es musste vor allem ja jeder gegen jeden spielen. Spiel. Also du hattest nicht mehr irgendwie das Glück eines guten Turnierbaumes, wie es jetzt vielleicht irgendwie Argentinien hat, die gegen Mannschaften spielen, die eher weniger gut sind als jetzt zum Beispiel die deutsche Seite des Turnierbaums. Dementsprechend war es ja auch viel valider, wenn du es bis ins Finale geschafft hast, dass du wusstest, okay, es sind wirklich die zwei besten der besten Mannschaften, die da sind. Bist du ein Fan davon, wie das heute gehandhabt wird, dass man sagt, einfach K.O.-Runde?
Nein,
oder war das früher besser?
Alle gegen alle, das war, ist besser.
Ja?
Ja.
Warum?
Aus dem einfachen Grund, da entscheidet sich was. Ne? Da gehst du hin, da ist sofort was los. Da kannst du nicht sagen, oh, ich spiele lieber den Ball mal rückwärts und nochmals so nach rechts und links und so. Da musst du angreifen, musst du was tun. Ne?
War das vielleicht auch für euch damals so ein bisschen der Grund, dass ihr es noch weiter geschafft habt? Einfach weil ihr so, also man spricht ja oft davon, wie bei einer Mannschaft, gerade bei Turnieren, bei Titelmannschaften vor und nach einem gewissen Spiel. Das war vielleicht 2014 bei diesem Algerien-Spiel so, dass man gemerkt hat, oh, da wurden sie einmal wachgerüttelt, jetzt sind sie wieder mehr dabei. 1990 war das vielleicht Viertelfinale Tschechoslowakei, da ist es nicht gut gelaufen.
Und gegen Polen haben wir gespielt, das, da war der ganze Platz Wasser. Ja,
Wasserschlacht von Frankfurt, Wasser, ja. Da kommen wir gleich zu. Aber hat man dann gemerkt beim ersten Spiel gegen Jugoslawien, dass da so ein Ruck bei euch durchgegangen ist, weil einfach gegen die DDR dieses...
Muss ja gewesen sein,
ja.
Ich bin dabei gewesen, habe es aber nicht gemerkt, dass es so ein Ruck war. Aber das muss gewesen sein, sonst gewinnst du keine Weltmeisterschaft oder du gewinnst kein Spiel.
Ich meine, gut, das habt ihr 2-0 gewonnen, dann ging es noch gegen Schweden, das waren 4-2. Also da hat man schon gemerkt, dass auf jeden Fall eine andere Dominanz da bei euch da war. Und dann, du hast ja gerade schon angesprochen, die berühmte Wasserschlacht von Frankfurt gegen Polen. Euch hat da noch ein Punkt gefehlt, um ins Finale zu kommen. Und da denke ich mir, das ist doch was, da sitzt du doch dann draußen und denkst dir, ja, jetzt ist ja Glück, oder?
Ja, sicherlich.
Weil das ist ja eigentlich, also ihr wart schon die bessere Mannschaft, obwohl Polen damals auch sehr, sehr gut
war. Die waren sehr gut.
Ne? Aber das ist ja doch fast wie so ein Glücksfaktor, der da nochmal mit, sehr wie Roulette spielen bei so einem Wasserkick.
Genau. Die haben das ganze Wasser ja gar nicht wegfegen können. Ne? Ja. Also, schlimm. Aber das war ein interessantes Spiel. Ich glaube, da war der Wolfgang Overath auch sehr gut an dem Tag irgendwie. Und der Grabowski auch. Und der Hülsenbeiner. Also das war wirklich sehr gut.
Gab es denn, ich meine, ihr habt das dann ja doch noch wuppen können und habt das gewonnen und dann seid ihr ins Finale eingezogen. Gab es denn bis dahin nochmal irgendwie einen Lichtblick von Helmut Schön oder Jupp Derwall, dass du irgendmal eine Einsatzminute bekommen könntest? Oder war das mit deinen nächtlichen Ausflügen geklärt, dass der
Klimas, ich war noch nicht mal in der Kabine nach dem Spiel, ne?
Okay, aber dann warst du ja richtig ausgemustert
da. Ja, ne? Ausgemustert. Ja, so kann man das nennen.
Ich meine, du hast die Spiele in dieser Finalgruppe zwar nicht mitgemacht, aber ich meine, spätestens, wenn man dann von Malente nach München wechselt, in dem Wissen, in 4 Tagen ist hier Endspiel im eigenen Land. Ich stelle mir das trotzdem als eine enorme Anspannung vor, die da im Team ist.
Ja, ist ja auch. Ne? Also man hat gesehen, die wurden alle nervöser. Ja, vorher ist mal hingeplätschelt worden, irgendwas. Aber da hat man schon gesehen und gemerkt, dass die unbedingt wollen. Ne? Mhm. Das hast du gemerkt. Und die haben das ja auch geschafft. Ne? Mhm.
Es gab da so ein bisschen einen Shift in der Gesellschaft, eine Veränderung, weil davor haben euch viele Fans sehr kritisch gesehen, einfach weil ihr nicht die Erwartungen erfüllt habt, die man von einem amtierenden Europameister gehabt hätte. Mhm. Und dann wart ihr aber eben kurz vor diesem Finale und auf einmal standen halt 60 Millionen BRD-Bürgerinnen und Bürger hinter euch und hatten auf einmal richtig Lust auf dieses Endspiel gegen die Niederlande. Habt ihr davon dann was mitbekommen oder wart ihr da immer noch so hermetisch abgeriegelt von der Polizei?
Ach, wir waren ja immer noch abgeriegelt, ne? Das ist doch ganz klar. Aber man hat gespürt, dass sich da irgendwie was getan hat. So sehe ich das. Ne? Vielleicht ist es falsch, aber ich finde, das ist richtig. Da hat sich was getan und die haben sich auch zusammengesetzt und haben über Dinge geredet und. Ne?
Nur weil du immer von die haben das gemacht und du immer das erzählst, als wärst du nicht dabei gewesen, aber du warst doch da noch dabei? Du bist ja nicht so, als wärst du in einem Hotel irgendwie drei Straßen weiter.
Ich war mehr im Hotel.
Ja?
Nein, also man kriegt ja auch Dinge mit, das ist ja klar. Da setzt man sich zu den Jungs dahin und besprechen auch die mit dem Paul Breitner, kannst du vernünftig reden und netter Mann, mit dem habe ich also oft auch Tischtennis gespielt. Ah, da bin ich Erster geworden, ne? Beim Tischtennis-Turnier.
Dann bist du bist der Weltmeister, der Weltmeister am Tischtennis halt.
Ja, Tischtennis konnte ich besser als Fußball spielen.
Das wäre auch noch meine Weltkarriere geworden. Wie habt ihr das wahrgenommen, kurz bevor ihr gegen die Niederlande aufgelaufen seid? Weil ich meine, das war schon eine sehr besondere Mannschaft. Ich glaube, Johann Cruyff war, der war super. Ja, noch größer als Beckenbauer zu der Zeit eigentlich. Und man hatte auch dieses Phänomen, vielleicht wie man es heute so ein bisschen von Messi und Argentinien und Ronaldo Portugal kennt, die spielen dann auch, also die haben nur für den gespielt. Wie groß war der Respekt vor diesem Namen Johann Cruyff und Niederlande, die ja auch sehr leichten Fußball gespielt haben?
Ja, die haben wir ja vorher gesehen, ja, und wir haben ja auch mitbekommen, wie die gefeiert haben, ne, vor dem Endspiel noch oder wie auch immer. Die haben noch gefeiert ohne Ende und dann ist das in die Hose gegangen, ne? Nee, also das ist definitiv so, die waren, die ganzen Holländer, die waren super drauf, richtig, richtig gut.
Ne? Dann ging es in dieses Spiel rein, ne? Beziehungsweise erstmal auf dem Weg dahin, da gibt es diese, das sind ja fast schon ikonografische Bilder. Dieses Tor geht auf, ihr fahrt da raus und wirklich am Straßenrand sind hunderte, tausende Menschen, die euch dazu jubeln mit Deutschlandflaggen, mit Schals und so weiter und die singen für euch und freuen sich für euch und bei euch im Bus ist absolute Stille.
Mhm. Was? Ja, Vorbereitung.
Ja, aber
es ist ein Gefühl, es ist ein Gefühl. Das ist unheimlich schön, wenn du wirklich mit dem Bus, auch wenn nur 20 Leute drin wären, wäre ja vollkommen egal. Und du wirst schon gefeiert. Also super klasse, tolles Gefühl. Und das hat auch geholfen. Hm?
Was geht da im eigenen Kopf vor? Kann man das fassen, was da gerade passiert? Finale gleich im eigenen Land?
Normalerweise gehst du ja hin und sagst, ich mache es für meine Familie oder ich mache es dafür. Aber das war bei mir nicht so.
Für wen hast du es gemacht?
Für mich. Zunächst einmal für meinen Zwillingsbruder. Ja. Und da kommt lange gar nichts und dann komme ich.
Umso größer war ja dann eigentlich die Watschen für dich und deinen Zwillingsbruder, wenn du es für ihn auch gemacht hast, ja, als in der zweiten Minute da direkt dieser Strafstoß kam. Ist das nicht was, wo man sich so denkt? Einfach, weil ja die Niederländer wirklich diesen Ruf hatten. Sie sind halt auch verdammt gut, ja. Mhm. Und dann bist du in der zweiten Minute da des Endspiels im Olympiastadion in München in der Heimat und du bekommst direkt einen Strafstoß und dann verwandeln die den auch noch direkt, denkt man sich da nicht. Du auf der Tribüne sitzend, ja scheiße, danke dafür, jetzt ist es auch vorbei.
Nein?
Ihr habt weiter dran geglaubt.
Ja.
Heute im Fußball, da spricht man ja oft so von Momentum. Dann war das, dass ihr dann 20 Minuten später quasi genau gespiegelt auch einen Strafstoß bekommen habt, war das was, wo man gemerkt hat, dieses Momentum dreht sich, weil Paul Breitner hat sich ja auch direkt einen Ball genommen und hat gesagt, komm, ich mach den jetzt rein. Mhm. Hat man gemerkt,
dass ja, der Paul Breitner ist ein Frecher und der macht, das kann ja sehr, hat sehr gut Fußball gespielt und hat auf der linken Seite gespielt, ne, mit seinem rechten Fuß. Also da war der ja auch sehr erfolgreich.
Ja. Aber hat man gemerkt im Stadion, weil ich meine, du hattest ja Zeit, um das auch so ein bisschen mit aufzusaugen, hat man da gemerkt, oh, jetzt passiert was, jetzt steht es 1-1, jetzt ist irgendwie nochmal ein anderes Feuer da?
Ja, die Fußballer, die Holländer, waren die besser. Mhm. Aber wie gesagt, da sind ein paar Jungs drin gewesen, so Berti und wie sie alle heißen, die sind zur Sache gegangen. Mhm.
Kurz vor Halbzeit dann noch das 2-1, dass man dann trotz einiger...
Ja, da war typisch Gerd Müller. Ne?
Ja.
Ja, da hat der Rainer Bonhoff auf der rechten Seite, hat sich da durchgesetzt und hat reingeflankt und den Gerd Müller getroffen.
Ja. Weißt du noch, was da in dir vorging?
Ich habe mich natürlich auch gefreut, ne? Aber ich bin nicht der Typ, der minutenlang so steht. Ne? Ich nehme das hin und sage, super gemacht, toll, super und. Also das reicht für mich.
Okay. Trotz einiger strittiger Szenen in der zweiten Halbzeit habt ihr dieses 2-1 halten können. Und es gibt total schöne Bilder von Jupp Dermal und Helmut Schön, wirklich kurz vor Abpfiff, wo die ganze Zeit so abwinken, die Gesten zum Schiedsrichter machen, also von wegen, komm, jetzt pfeif endlich ab. Weißt du noch, was das für dich für ein Gefühl war, als dieser Schlusspfiff?
Ja, total unsicher. Ich wusste gar nicht, wohin. Kann ich in die Kabine oder muss ich draußen bleiben oder muss ich nach Hause fahren?
Wusste es.
Ja, sicher. Nein.
Aber hatte das trotzdem was noch für dich in dem Moment, nicht heute? Wie du es heute siehst, wissen wir. Aber in dem Moment warst du da selber Weltmeister?
Nee.
Du warst immer nicht zugeschaut.
Ich habe also auch im Training muss ich immer wieder feststellen, dass man keine Chancen hat, höchstwahrscheinlich zu spielen. Wenn man das schon weiß und spürt, ist das ja nichts Positives. Ja. Ne? Und das habe ich dann auch gemerkt, als der Schlusspfiff gekommen ist. Ist das wirklich so, wo ich gedacht habe, wo musst du denn jetzt hier hin eigentlich? Ne? Und was passiert danach noch und. Aber die Stimmung, die war auch in der Kabine, die war auch gut. Ne? Also, und ich habe mich auch gefreut für die Mannschaft. Ne? Super.
Aber fühlte man sich dann irgendwie noch als Teil dieser Mannschaft nach dem ihr dann nach dem Spiel in der Kabine war?
Nicht so unbedingt. Ne? Also okay. Der Günther Netzer, der war ja auch dabei. Ne? Ja. Der hat, wie er mir gesagt hatte vor dem Turnier, er hätte trainiert wie ein Wahnsinniger und wäre super drauf und.
Ne? Hatte einige Verletzungen davor, glaube ich. Ne?
Ja, hatte noch so ein paar Verletzungen und der hatte auch keine Chance.
Mhm. Ne? Hat das euch immerhin verbunden, als die gemeinsam ausgemusterten?
Ja, manchmal. Nein, also den Günther Netzer, den kenne ich ja schon 100.000 Jahre. Von Borussia Mönchengladbach haben wir ja auch zusammengespielt und als junge Leute trainiert. Also war schon interessant.
Weißt du noch, wie ihr die Stunden danach dann verbracht habt? Weil da gab es ja auch diesen Skandal, dass zum Bankett dann der DFB eure Frauen nicht zugelassen hat, sondern nur die eigenen und sich das dann irgendwie immer weiter verteilt hat. Einer nach dem anderen gesagt hat, danke, ciao und dann irgendwie in Münchner Diskotheken weitergefeiert wurde.
Ich muss jetzt, also ich habe mich nicht vorbereitet, deshalb weiß ich gar nicht, wo wir hingegangen sind. Ja, P1, ja, da war noch Theater. Ja, stimmt, genau.
Wieso war da Theater?
Ja, da war ein Trainer, der, sage ich mal, hinter Frauen her war. Ne? Und da hat es so ein bisschen Streitigkeiten gegeben.
Okay. Ne? Wir wissen nicht, welcher Trainer es war. Es war nicht euer Trainer.
Nee.
Okay. Wie ist es dann, wenn man immer diesen Vierjahreszyklus hat, der sich dann immer von WM zu WM wiederholt? Wenn jetzt eine WM wie gerade läuft, denkt man da noch an dieses Turnier 74 oder sind das Welten, die für dich entkoppelt sind?
Ja, manchmal wird man ja angesprochen von Leuten.
Bei uns jetzt zum Beispiel.
Ja. Hier bin ich jetzt auch angesprochen worden. Aber ich weiß es nicht mehr.
Du sitzt jetzt nicht vorm Fernseher und denkst dir, Mensch, das haben wir damals aber besser gemacht oder so. Also das ist keine
Referenz. Nee, das hasse ich ja wie die Pest. Ne? Also wenn Trainer auch hingehen und wollen einem erklären, wie sie Fußball gespielt haben und wie erfolgreich und. Nee, damit habe ich nichts zu tun.
Wie ist es denn, weil du jetzt vorhin ein paar Namen schon genannt hattest, trifft man, also läuft man dem einen oder anderen denn aus der Truppe noch ab und zu über den Weg?
Ganz selten. Ja? Ich würde mich auch mal freuen, wenn der DFB aktiv werden würde und sagen, so, die Spieler von 74, die laden wir ein und zusätzlich, was weiß ich, von welches Baujahr, das würde mal Sinn machen, das würde Spaß machen. Aber
das machen
da
die
tut
gar nicht.
Sich, nee, da tut sich gar
nichts. DFB-Freunde, was ist denn mit euch? Also nur weil das hatte, ich glaube, Markus Babbel war das, oder Thomas Hermann, die das erzählt haben, auch schon hier, könnt ihr auch gerne mal in die Folgen reingucken, sind auch sehr, sehr schön geworden. Die meinten auch zum EM-Titel 96, wo jetzt der 30-Jähriges gewesen wäre, die haben auch nichts bekommen. Da muss man doch mal, also Freunde, wir können uns auch zusammentun, aber man muss doch mal die ganzen Legenden zusammenbringen. Ich verstehe das gar nicht. Aber mit wem bist du da noch am ehesten in Kontakt, wenn du sagst, manchmal trifft man sich?
Also wir treffen uns. Es gibt ein Abramschik, Klaus Fischer, mein Zwillingsbruder. Wir spielen zusammen mal Golf und haben auch Spaß zusammen. Obwohl mit dem Klaus Fischer kann man nicht so lachen, weil er aus Bayern kommt.
Hoffentlich
hört er das.
Okay, also man findet dann doch noch hier und da ein bisschen zueinander. Okay.
Ach, den Norbert Niebuhr, der gehört auch noch dazu. Ja. So einige Leute.
Schön. Wie ist es denn gerade dann, wenn man zusammenkommt und vielleicht nochmal irgendwie über die Zeiten damals spricht, wenn man dann an die Leute denkt, die vielleicht heute nicht mehr da sind? Also ein Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Grabowski, Dieter Herzog, die sind...
Hölzenwein.
Ja.
Ja, das ist... Da denkt man ja im Prinzip nicht drüber nach. Ne? Also das... mir tut das so weh, wenn solche Dinge passieren. Ne? Also, und du hast die Leute ja nur fit gesehen, du hast die Leute nur auf dem Spielfeld gesehen. Da war man so überrascht, wenn es hieß, dem geht es schlecht oder der ist gestorben und. Also grausam finde ich das. Ne?
Hält einem das selber auch manchmal so ein bisschen den Spiegel vor, dass man sich denkt, vielleicht möchte ich meine Zeit jetzt anders verwenden oder anders verbringen?
Ja, also viele sprechen ja von Legenden und ich war immer der Meinung, Legenden sind tot. Das stimmt gar nicht.
Deswegen wehrst du dich so dagegen, so genannt zu werden.
Also, nee, ich fühle mich ja relativ gut, wenn das so bleiben sollte, alles in Ordnung. Nur man stellt ja nun wirklich fest, dass viele Leute, sag ich mal, in meinem oder in unserem Alter gerne von Toten redet. Ne? Also ich hasse das ja, ne? Wenn Leute hingehen und sagen, also der stirbt jetzt mal und der, grausam für mich. Okay, ne?
Ja. Jetzt ist, sorry, wenn wir jetzt, das ist jetzt kein sonderlich schönes Thema, aber es gehört halt einfach zum Leben
dazu. Ja, klar, logisch.
Dich betrifft es ja in dem Sinne, es betrifft einen nie immer alleine, aber du hast ja Erwin auch noch.
Ihr seid jetzt, darf ich gar nicht dran denken.
Okay.
Nein.
Ja. Das verstehe ich.
Also da kann ich nicht.
Ja.
Nein,
alles gut.
Drüber reden, ne?
Das ist in Ordnung. Vielen Dank dir für.
Ja, danke auch.
Deine Ehrlichkeit, wirklich.
Ja, sonst bringt das ja nichts, was soll man hier rumlügen macht. Also.
Das stimmt. Bevor wir zum Ende kommen. Weißt du, man kann mit dir eigentlich, du hast so viele Karrieren gehabt. Wir sind jetzt natürlich über die Weltmeisterfolgen, weil gerade WM ist. Da ist natürlich sehr der Fokus darauf, dass wir eben über die WM sprechen und über das, woran du dich noch erinnerst aus deiner Zeit 74. Natürlich kann man mit dir noch stundenlang über Schalke sprechen, über deine Bundesliga-Station, über den kanadischen Hallenfußball, bei dem du ja auch noch warst und. Das werden wir heute leider nicht mehr alle schaffen. Wobei wir müssen einmal ganz kurz über Schalke reden, weil du ja doch eine extreme Verbindung zu dem Verein hast. Wie hast du es miterlebt, jetzt den Aufstieg?
Manchmal ärgert sich zu Tode, was die teilweise gemacht haben und getan haben. Aber ich glaube, hier unser Trainer, das ist ein guter Mann, das ist auch ein mutiger Trainer auch. Ne? Viele, siehst ja, die sitzen ja ängstlich auf der Bahn und. Aber und er hat auch selbst Fußball gespielt, das hilft ja manchmal bei irgendwelchen Dingen.
Könnte sein.
Super. Nein, das hat er super gemacht.
Ja.
Und die haben auch relativ gute Chancen, in der nächsten Saison nicht abzusteigen. Ne? Also gut.
Wie sehr hast du dich von innen heraus gefreut, als du das mitbekommen hast, dass Schalke endlich wieder oben ist? Ich bin kein Schalker und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich glaube, es gibt ganz, ganz
alle,
viel.
Ne? Also man kann ja auch hingehen und hinfahren. Ja. Jeder kennt Schalke, ob das mit dem Bundesliga-Skandal zu tun hat oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ne? Aber Schalke hat was. Also da wenn ich das Stadion sehe, wenn ich mir Spiele ansehe und welche Voraussetzungen die Spieler haben, ne? Also ich hätte alles abgerissen, so, also superklasse, also toll, tolles Stadion und immer ausverkauft.
So ist es, ja. Vielen Dank, dass wir diese kleine Schleife jetzt nochmal drehen konnten, weil also man kann natürlich so eine Schalke, ich werde das Wort Legende jetzt nicht mehr sagen, aber so ein Urschalker wie dich, muss man natürlich auch nochmal dazu befragen. Vielen, vielen Dank dir, Freunde, wenn ihr Lust habt, dass wir uns vielleicht auch nochmal zu dritt mit Erwin, wenn der feine Herr aus dem Urlaub wieder da ist, zusammensetzen und über genau diese Zeiten sprechen, über Schalke, über eure gemeinsamen Stationen in der Bundesliga, dann schreibt uns das total gerne mal in die Kommentare rein. Eine allerletzte Frage gibt es noch, das ist die sogenannte Alien-Frage, die gibt's bei jedem Gast, der hier ist, und die geht wie folgt. Stell dir mal vor, bei all dem, was du schon erlebt hast, jetzt kommt noch einer oben drauf gesetzt. Aliens, Außerirdische, landen hier auf der Welt. Wir haben keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, warum Menschen so unfassbar begeistert einem runden Ball hinterherlaufen. Aber sie sehen dich, wie du so lange ackerst, bis du Profi wirst, bis du sogar in die Nationalmannschaft kommst und später drüber hinaus auch noch bei Schalke Funktionär. Und du gibst alles für diesen runden Ball. Sie verstehen es einfach nicht, weil die sich denken, sie sind nur bekloppt. Und wenn sie dich jetzt fragen würden, warum das Ganze? Warum dieser ganze Schmerz und das Training? Wofür machst du das? Was würdest du ihnen sagen?
Ich wollte das unbedingt schaffen. Deshalb sage ich ja auch, wenn einer Fußball spielen möchte, kann nur sofort kommen, da spiele ich mit. Also ich liebe selbst Fußball zu spielen. Mhm. Und es gibt nichts Schöneres. Und deshalb manchmal die Regeln, die jetzt geändert werden, ist eigentlich ein einfacher Sport und der soll auch für mich einfach bleiben. Mhm. Das wäre wichtig.
Schön. Vielen, vielen lieben Dank
dir. Ja, danke auch.
Vielen Dank euch, Freunde. Das war jetzt tatsächlich die vorletzte Folge vor unserer Sommerpause. Es ist völlig irre, wie viele von euch mittlerweile Woche für Woche hier mit am Start sind und uns zuhören und uns total liebe Sachen schreiben. Folgt uns gerne weiterhin rein, lasst uns eine gute Bewertung da, um nichts mehr zu verpassen und damit wir hier weiter wachsen können. Ich freue mich wahnsinnig, sagen zu können, dass es nach unserer Sommerpause auch weitergehen wird. Alle Infos dazu kommen dann nächste Woche nochmal. Vielen, vielen Dank euch, Leute. Ciao. Haut rein, wir sehen uns nächsten Dienstag zur nächsten Folge Deep Dive ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.
Dankeschön.
Und ab 18 Uhr auf YouTube.
Ich warte. Danke dir, Helmut.